Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Tschere.
Tschere.
Hallo Felix, beziehungsweise Katharina mit Schnurrbart heute.
Katharina mit Schnurrbart, ich gebe mein Bestes.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich lasse mein Haar auch wachsen, dann passt das, glaube ich, auch ganz gut.
Nur noch ein bisschen Färbe und dann, ja, seht ihr identisch aus.
Das passiert jetzt von der Sonne alleine, weißt du, die kommt jetzt raus, in 2 Wochen bin ich blond, also von daher.
Okay, Surfer-Look.
Genau, wenn man rauskommt.
Sehr gut. Patrick, du hast vorher mir so im Vorgespräch so schön erklärt, um was es heute geht.
Ja.
Möchtest du eine Einführung machen?
Ja, gerne. Also entlang der gesamten Customer Journey sind wir mittlerweile von Marketing in Vertrieb, in Legal, Finance gegangen. Und jetzt sind wir bei Customer Success. Das letzte Mal haben wir über Implement und Onboarding gesprochen. Also der Kunde ist jetzt soweit. Haben wir das Zeug mal gekauft. Wir sind jetzt alle trainiert über wie wir das verwenden sollten. Und jetzt fängt der Alltag an. Also der ganze Hype ist mal vorbei. Jetzt keert die Normalzustand wieder. Und ja, das ist eigentlich jetzt ein bisschen den crucialen Punkt, wo entweder etwas Neues total akzeptiert wird in der neuen Alltag oder dass das man, ja, schön haben wir es gekauft, niemanden nützt es letztendlich.
Ja, hopp oder top. Wir müssen die Katharina für heute entschuldigen, die ist nicht da, aber dafür, eigentlich nicht dafür, sondern zusätzlich ist unser Experte Felix da. Und Felix, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Felix Bender oder auch der Interior Concierge. Wir beschäftigen uns bei uns im Unternehmen viel mit dem Thema Sales Architecture und wie man quasi Sales in Unternehmen etabliert. Also im Prinzip genau das, worum es heute geht und auf was man da einfach achten muss. Genau, das ist die Kurzfassung.
Sehr schön. Dann sag mal, was aus dem Einstieg von Patrick, was kommt dir da sofort in den Sinn, wenn er das so beschreibt, das über diese Phase?
Naja, was mir sofort in den Sinn kommt, war im Prinzip, als er das Thema gesagt hat, jetzt muss es nur noch implementiert werden oder nur noch gemacht werden. Und das ist halt mit einer der größten Faktoren, die wir feststellen, dass es da einfach mit die meisten Widerstände gibt. Das heißt, in dem Fall 87,5% haben einfach diese in der Transformation dieses Thema mit der Kultur. Und die Kultur muss sich ja auch mitwandeln, weil man muss ja was Neues implementieren. Und dazu brauchst du auch immer auf der anderen Seite die Menschen, die das natürlich auch akzeptieren müssen. Und das ist so das eine Thema. Er hat vorhin auch schon schön von dem Thema Datenimplementation gesprochen. Meistens ist es sehr komplex, gerade wenn man in großen Firmen ist und sich die ganze Serverlandschaft anguckt oder die ganze Softwarelandschaft und hat da einfach so diese Herausforderung, diese Lösung, die man jetzt neu adoptieren möchte, in die bestehende zu integrieren. So, das heißt, die Herausforderung ist halt, dass es keine Insellösungen gibt, sondern dass dann wirklich im System quasi ineinander reinfließt. Und das dritte Thema, was mir auffällt, das habe ich gerade vorhin auch noch im Intro gehört, Patrick ist für das Thema Menschen zuständig. Der Mensch ist meistens ein Faktor, der bei dieser ganzen Thematik so ein bisschen vergessen wird, habe ich so das Gefühl, weil es wird dann immer an die Technik gedacht, es wird an die Prozesse gedacht und wo bleibt aber der Mensch, der es schlussendlich umsetzt? Und da ist dann meistens so das Thema, dass es im Prinzip da so ein bisschen an dem Thema Schulung und, sage ich mal, dem Support der Mitarbeiter dann so ein bisschen auch fehlt. Genau, das sind so die herangehen oder das, was mir jetzt so zu dem Zusammenhang, sage ich mal, jetzt aufgefallen ist.
87,5% der Statistiken geben eine Genauigkeit vor, die gar nicht stimmt, habe ich gelesen mal.
Statistiken sind ja auch immer im Prinzip, sage ich mal, subjektiv. Muss ja mal fragen, welche Statistik liest du jetzt gerade? So, das heißt, der eine sagt 70%, der andere sagt 85%, der nächste sagt 100%. Bei 100% würde ich sagen, ja, stimmt auf jeden Fall nicht, weil 100% hast du nie. Aber ja, es sind Zahlen, jeder kann die erheben und die spiegeln einen kleinen Teil des Ganzen dar.
Außer, jetzt kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, dieses Glas ist mit Wasser gefüllt.
Dieses Glas auch.
Es kommt auf das Multiversum an, in dem du gerade unterwegs bist, aber das führt uns vielleicht ein bisschen zu weit. Also du hast gesagt, dass, Felix, dass der Mensch ist eigentlich immer im Weg, so wie man so landläufig gerne sagt. Also man hat jetzt was gekauft und jetzt ist es implementiert, die Prozesse sind eingekippt, aber jetzt haben alle den Menschen vergessen. Deswegen, weil er...
Ja, eigentlich genau das gleiche Problem in Vertrieb. Die Prozesse, die laufen super. Die Tools, die sind hammer. Die Leute, die sind motiviert. Nur die Kunden, die sind immer so blöd. Stellen all diese ganz schwierige Fragen, die machen nicht mit, und so weiter und so weiter.
Ja, das ist halt, wenn man dann einen Teil vergisst bei dem ganzen Spiel, dann funktioniert das halt nicht. Das ist leider Gottes ist das so das Thema, wo man einfach halt gucken muss, dass halt alle Teile ineinander greifen.
Und ist das, wann ist der richtige Zeitpunkt, das nicht zu vergessen, Felix? Weil wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist wahrscheinlich der Nervfaktor schon recht hoch. Gibt es irgendwas, wo du sagen musst, eigentlich müsste man da und da daran denken, dass der Mensch ja noch irgendwie dran vorkommen soll?
Ja, also ich finde, man muss da von bevor der Implementierung einfach schon dran denken, weil im Prinzip geht es ja darum, man möchte das eigentlich das Leben erleichtern. So, und das Leben erleichtern heißt, man muss alle Faktoren mit einbeziehen. So, und wenn ich halt den Faktor Mensch vergesse oder sagst du, ja, dafür habe ich dann kein Geld mehr oder dafür habe ich keine Zeit mehr oder keine Ressourcen mehr, dann ist es halt ungünstig, sage ich mal. Und das heißt, das ist das, was wir halt so ein bisschen feststellen, dass wir von technischer Seite natürlich klar auch gewisse Barrieren haben, wie vorhin mit den Insellösungen angesprochen, dass es natürlich integriert werden muss. Das hattet ihr ja schon, das Thema Organisation, wie muss es organisiert werden? Da müssen natürlich die Mitarbeiter mitgenommen werden, die müssen geschult werden, die müssen, sage ich mal, Schulungen fangen, aber natürlich auch, sage ich mal, so einfach wie möglich gemacht werden. Das heißt, auch der Kunde oder in dem Fall Kunde/Mitarbeiter muss das im Prinzip so einfach verstehen, da sagt, jawohl, ich nutze das, weil es erleichtert mir das Leben auch einfach. Und ich glaube, dass da so ein bisschen, meiner Meinung nach, so mit die größte Herausforderung einfach besteht, weil man dann, sage ich mal, an die Software gedacht hat und an die Implementierung und dann vergisst man aber, dass man ja noch Kapital braucht, um ja die Menschen auch zu schulen.
Felix, ich habe die letzten 10 Jahre Change Management gemacht. Das letzte Projekt, da haben wir versucht, 15.000 Mitarbeiter von Microsoft Excel in Microsoft Power BI zu bekommen, um meer datengetrieben zu arbeiten.
Ja.
Und auch in die vorherigen Projekte war es wenigstens in meiner Wahrnehmung immer gleich. Ein Drittel die hat Bock auf etwas Neues, ein Drittel hat null Bock Stimmung und ein Drittel kümmert es eigentlich überhaupt nicht. Was sind so deine Erfahrungen diesbezüglich und wie gehst du mit den Leuten um, die so eine null Bock Stimmung haben?
Eine gute Frage. Also grundsätzlich, wenn wir darauf gucken, wie wir es im Prinzip implementieren müssen oder adoptieren müssen, müssten wir, sage ich mal, eine Quote von 70-80% mindestens erreichen, die das System nutzen, damit es, sage ich mal, als erfolgreich gezählt werden kann. Wenn du jetzt sagst, 33% sind dabei, dann haben wir 33% schon mal auf jeden Fall mit dabei, dann fehlen ja nur noch 47. So. Mindestens, im besten Fall, sage ich mal, 57, dass es auch wirklich die Mehrheit, sage ich mal, genutzt hat. Von daher ist es absolut richtig. Es ist schwierig, sage ich mal, die 0%, Null-Bock-Leute dafür zu kriegen. Hier kann man natürlich durch das Thema Schulungen natürlich zum einen was machen, dass man sagt, man nimmt sie mit auf der Reise, um einfach da eine Begleitung darzustellen. Man guckt, dass man Motivationsanreize schafft, die sie im Prinzip motivieren, das neue System einfach auch zu nutzen, weil der Mensch ist grundsätzlich egoistisch und wenn der Mensch aber was bekommt, was er haben möchte, dann ist er deutlich motivierter. Das heißt, wenn man ihm sagt, okay, hey, guck mal, Ziel ist es, dass das System bei uns in den nächsten 3 Monaten implementiert ist. Wenn wir es implementiert kriegen als Team, kriegt jeder 2 Urlaubstage zusätzlich. So, natürlich muss man überlegen, klar, bei 15.000 Mitarbeitern sind 30.000 Urlaubstage, sage ich mal, ein großer Punkt, den man natürlich damit mit finanziell mitbedenken muss. Aber es könnte einen Anreiz darstellen, natürlich, um den Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, zu sagen, jawohl, hey, ich gebe mir den zusätzlichen Mühe, um da im Prinzip voranzukommen. Und natürlich der dritte Faktor, man muss es im Prinzip so simpel wie möglich machen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter das so einfach wie möglich hat, dann steigen natürlich auch die Chancen, dass er das nutzt. Und wenn es aber ein komplizierteres System ist, wo er mehr machen muss, dann wird der Mitarbeiter es nicht nutzen und dann kann man noch so viel motivieren, dann wird es in den seltensten Fällen, sage ich mal, erfolgreich implementiert werden.
Ich frage mich gerade, wenn das so ist, dass die Mitarbeiter dann überzeugt werden müssen, dass das einzusetzen, ja. Ist es nicht irgendwie zu spät? Also, oder ist das System dann nicht eventuell einfach auch falsch? Weil wenn die Mitarbeiter überzeugt werden müssten, das einzusetzen, dann klingt es so, als ob das auf jemand anderes Agenda steht, dass das jetzt eingesetzt wird und nicht auf der Agenda der Leute.
Aber das ist doch immer so, Pascal. Also, wenn es in Großunternehmen.
Also, in großen Unternehmen ist es immer so, weil in großen Unternehmen, je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es natürlich, alle Mitarbeiter mitzunehmen. So, das ist, glaube ich, relativ eindeutig, ja, also zumindest.
Wobei, mir geht es gar nicht ums Mitnehmen, sondern die Frage ist, ist das jetzt etwas, was für den Mitarbeiter auch gut ist, dass er das einsetzt? Oder ist das etwas, was jetzt für die Abteilung, die das gerne hätte, gut ist, dass alle Mitarbeiter das machen? Ich komme auf mein Lieblingsthema Reisekostenabrechnungen. Und es gibt mit Sicherheit eine Abteilung, die findet es total super, wenn sie wenig Arbeit mit den Reisekostenabrechnungen hat, weil das ist die Reisekostenabteilung. Deswegen führt sie ein Reisekostentool ein, das jetzt alle Mitarbeiter benutzen wollen. Dass die keinen Bock haben, das zu machen, das liegt eventuell in der Natur der Sache.
Das ist richtig, das ist richtig. Und auf was möchtest du dich jetzt gerade beziehen mit der Frage oder mit dem Beispiel?
Die Frage ist, mit diesen 33% null Bock und 33%, die es ignorieren oder so über sich ergehen lassen. Ich frage mich, ist dieser Prozentsatz dadurch beeinflussbar, dass eventuell einfach auch weniger Quatsch gekauft wird?
Absolut.
Also im Sinne von irgendjemand, also was weiß ich, ich hatte mal ein Projekt, da gab es irgendwie irgendwo eine PowerPoint mit in allen Ländern ist Salesforce ausgerollt worden. Ja, also irgendjemand hatte sozusagen ein PowerPoint-Slide gemacht mit lauter grünen Haken dran. Mhm. Und das Problem war dann, dass einer es auch benutzen wollte von diesen Ländern. Nur damit hatte dann auch keiner gerechnet, dass das passiert. Und ich frage mich immer so, wenn es etwas ist, was den Leuten wirklich hilft, also was ich denke jetzt mal in Richtung, was ich stupide Arbeit automatisieren. Also ich muss jeden Tag irgendwie von Tool 1 nach Tool 2 30 Zeilen von Hand irgendwie Copy and Paste machen. Da ist doch jeder wahrscheinlich mega motiviert dabei, das nicht mehr machen zu müssen. Da ist die Quote doch eine andere, als wenn ich im Sales-Bereich, wenn ich meine Reportings irgendwo eingeben muss und ich mir aber genau eigentlich sicher bin, dass total egal ist, was ich da eingebe, weil das Ergebnis schaut sich eh niemand an, dann ist die Motivation doch, dieses Tool jetzt irgendwie darauf noch eine Schulung zu bekommen für etwas, was nachher niemand einsetzt. Für mich ist so die Frage, ist nicht die Nutzendarstellung dieses Tools der entscheidende Faktor für die Adoption?
Also dieses Thema Nutzen find ich ganz wichtig. Für mich wäre das, sage ich mal, aber eine Basis, die man ganz am Anfang, sage ich mal, evaluieren müsste. Das heißt, bevor man klar in großen Unternehmen, die haben verschiedene Länder und verschiedene Softwarelösungen und möchten im besten Fall alles anbieten. Bei kleineren Unternehmen geht es natürlich besser. Da kann man sagen, man nimmt aus jeder Abteilung mal einen zusammen. Man setzt sich zusammen und überlegt, okay, bringt uns das Tool wirklich weiter? Welche Bereiche hilft es uns und welchen Bereichen müssen wir vielleicht einfach überlegen, ob es da sinnvoll ist, dieses Tool dann einzusetzen? Den Nutzen dabei haben die Mitarbeiter natürlich dann in kleineren Teams besser, weil sie natürlich direkt bei dem Prozess mit dabei waren. Wenn wir jetzt natürlich auf größere Unternehmen gehen, wie, sage ich mal, Patrick gesagt hat, hier mit Microsoft 15.000 Mitarbeiter, kannst du nicht 15.000 Mitarbeiter mitnehmen. Das ist ein bisschen utopisch. Aber man kann, sage ich mal, die Mitarbeiter in dem Sinne mitnehmen, dass man sie natürlich im Vorhinein schon bestmöglich informiert und im Prinzip abfragt, in welche Richtung soll es gehen und wie kann man das machen. Und ihnen dann natürlich halt auch im Prinzip bei der Implementierung bereits schon, sage ich mal, wie du sagst, sage ich mal, den Nutzen aufzeigt. Das heißt, wie können sie ihre Arbeitsprozesse vereinfachen oder wie wird ihr Leben dadurch einfacher? Das kann natürlich, Schulung ist jetzt, sage ich mal, der Begriff im Sinne von nicht gemeint Schulung, im Sinne von, du setzt dich hin und sagst, so und so funktioniert das Tool, sondern du kannst ja schulen und du kannst schulen. Das ist ja wie lernen und lernen. Es ist immer die Frage, wie macht man das Ganze? Also es ist immer die Frage, wie bringe ich das demjenigen bei? Und natürlich kann man sagen, hier, das sind die Funktionen. Oder kann man sagen, hey, guck mal, das ist das, was es dir erleichtert. So, beides ist im Prinzip das Thema Schulen oder, sage ich mal, jemand etwas näher bringen.
Aber ist es nicht eher so ein, also ist da die Herangehen, also aus deiner Erfahrung her, wenn du sagst, ja, Schulen und Schulen sind zwei unterschiedliche Sachen, mein Gedanke ist immer so, gibt es da Erfahrungen im Sinne von irgendwie Early Adopter, Multiplikatoren oder sowas, wo du sagst, ich gehe, also in einem Projekt, was ich mal hatte, ging es ganz stark darum, in den Ländern ein bestimmtes Verhalten zu ändern von den Ländergesellschaften. Aber wir haben das gedreht, indem wir nicht gesagt haben, es kommt jetzt die Zentrale und sagt den Ländergesellschaften, was sie machen sollen, sondern wir haben praktisch Advocates aus den Ländern gesucht, die dann aus ihrer Rolle heraus, ich habe das so und so gemacht, erzählen konnten und die hatten eine ganz andere Akzeptanz der anderen Ländergesellschaften. Also das wäre ja auch nochmal ein Ansatz, die Frage, muss man irgendwie so, es gibt so ein Rollout-Konzept und da steht dann drin, jetzt müssen alle Mitarbeiter geschult werden. Oder gibt es schlauere Wege, das Gleiche zu erreichen als Ergebnis, aber in einen anderen Weg?
Definitiv, definitiv. Also was wir ganz klar feststellen, ist das Thema Mensch und als individueller Faktor, also dieses Persönliche, funktioniert natürlich deutlich besser. Als Beispiel, Adobe hat zum Beispiel diese Onboarding-Pläne komplett personalisiert. Das heißt, dass quasi jeder Nutzer quasi direkt mit seinem Wohlbefinden, mit seinem Namen zum Beispiel angesprochen wird und im Prinzip direkt durch seine Abteilung und in seine Prozesse quasi eingeführt wird. Ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du eine allgemeine Schulung kriegst, die jetzt nicht auf deine Abteilung, sondern einfach nur im Generellen auf ein Tool eingefügt wurde. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wie man da im Prinzip das Ganze besser adoptieren könnte. Oder als Beispiel Salesforce hatte das zum Beispiel so gemacht, dass sie im Prinzip eine Gamification auf eine Lernplattform gesetzt haben, um somit, sage ich mal, die Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren, hier einfach schneller diesen Prozess einfach zu gestalten, um einfach 40% schneller das verstanden und, sage ich mal, verinnerlicht zu haben. Nur so als jetzt mal zwei Beispiele aus der Praxis, wie man es umsetzen könnte.
Ich glaube, das ist
zu deinem Punkt. Ich glaube, wenn es so um das Thema Adoption geht bei Unternehmen, da fangen an ganz viele unterschiedliche Faktoren mitzuspielen. Auf die eine Seite, man hat der Mehrwert vom Ganzen, was eingefügt oder eingeführt werden. Das kann vielleicht sein aus Sicht der Mitarbeiter, wäre nett, wenn die noch irgendwie mit einbezogen werden in den ganzen Auswahlprozess. Passiert aber auch nicht oft. Oft wird einfach etwas gekauft und hier, bitteschön. Und schauen wir mal, was für Probleme wir damit lösen können. Also auch da fangen die Probleme eigentlich schon viel früher im Verkaufsprozess an. Dann ist es auch, ja, was für eine gravierende Auswirkung hat es auf der Kultur vom Unternehmen? Also ist es nur ein kleines Verhalten von, okay, Tool A nach Tool B? Oder ist es mal, machen wir etwas grundsätzlich was anderes? Also, wenn ich bei Swisscom gearbeitet habe und da haben wir eine selbstlernende Organisation implementiert. Und das heißt ganz konkret, jeder von diesen 5.000 Mitarbeiter wird jetzt zu Trainer gemacht. Und das heißt dann wieder konkret, okay, welche Aktoren spielen da mit? Man hat die Mitarbeiter, man hat die Vorgesetzte, man hat die Abteilungsleiter und man hat die Geschäftsführung. Und alle vier, die müssen mitmachen, weil ohne das geht es gar nicht. Und bei allen geht man anders vor. Also die Mitarbeiter, die haben wir motiviert, indem wir einen einfachen Satz gehabt haben. Hey, bekommst du jeden Monat 10-mal die gleiche Frage? Mach einmal ein Training, stell das online und du bist diese Frage sofort los. Also da haben die einen direkten Nutzen gehabt von etwas zu machen, um nachher mehr Zeit für sichzelf zu haben. Auf die andere Seite, wenn ich dann bei die Management-Teams vorbeigegangen bin und das Konzept vorgeschlagen habe, da habe ich etwa 10% von diesem Manager gehört. Oh ja, meine Mitarbeiter, die haben überhaupt keine Zeit für das. Und in dem Moment habe ich denen einfach in die Augen geschaut und gesagt, ja, okay, gut, dann machen die doch kein Trainings. Passt. Also mit denen muss man dann auf einen anderen Art kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen die Komplexität am Ganzen. Wie kommuniziert man mit welchen Stakeholder, auf welchen Art? Und traut man sich auch mit diesen Stakeholder auf diesen Art zu kommunizieren?
Ja. Sprichst du jetzt von dir als, sage ich mal, Person, die das implementiert dann im Unternehmen? Oder aus welcher Sicht hast du das gerade geschildert?
Ja, das war aus meiner Sicht. Also ich bin da ganz easy gewesen, um die Leute einfach direkt zu sagen, ja, nö, weg gehabt. Wir machen das jetzt so. Aber wie viele Leute heutzutage trauen sich, um innerhalb von einem Unternehmen, wo sie nicht oder vielleicht doch Angst haben, den Job zu verlieren oder irgendwie Rufschädigung, um die Leute dann mal klar zu sagen van, hey, jetzt geht es diese Richtung. Und da glaube ich, das braucht es trotzdem, wenn man ein neues Verhalten in ein Unternehmen anfängt einzuführen. Weil da muss man zum Teil flexibel sein, aber auch zum Teil geradlinig.
Klar.
Nein. Ja. Sag bitte, Felix.
Also ja klar, wenn man sich natürlich entscheidet, etwas einzuführen, dann sollte man das auch tun und dann sollte man aber auch im Vorhinein, sage ich mal, diese ganzen Themen, sage ich mal, natürlich bedenken. Patrick, hast du ja schon vieles angesprochen, sage ich mal, die Angst vor Machtverlust zum Beispiel, die Angst, sage ich mal, was Falsches zu tun, dann vielleicht Unsicherheiten, dass man denkt, man hat keine Kompetenzen in dem Bereich als Mitarbeiter oder als Nutzer quasi schlussendlich. Auch das Thema, sage ich mal, wer ist verantwortlich dafür? Ich meine, wenn du da reingehst und sagst, jawohl, ich mache das, so, weil du, sag ich mal, als externer Dienstleister natürlich einen anderen Anspruch hast. Wenn man es aber intern macht, dann sagt der eine vielleicht, ah ja, in meiner Abteilung implementiere ich es, aber in der anderen, da soll sich der andere drum kümmern, sage ich mal. Und das sind zum Beispiel auch noch so ein paar Faktoren, die da natürlich auch mit reinspielen können.
Ich möchte was zur Diskussion hinzufügen, weil ich glaube, manchmal landet dieses Thema bei jemandem, der sich eigentlich nicht mit dem Thema Training, Schulung oder Change auskennt oder auseinandergesetzt hat Und ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo es darum ging zu sagen, wie verändere ich Menschen. Und der hatte als Beispiel die anonymen Alkoholiker gebracht. Und da muss ich dann denken, Patrick, weil du gesagt hast, wir haben alle zum Trainer gemacht. Der letzte Schritt in dieser 12er-Kette ist, jemanden zu begleiten als Sponsor. Und ich fand das, also die Frage ist ja, von welchen Organisationen die Veränderung wirklich erreichen, kann man lernen, um Veränderungen in der eigenen Organisation zu erzielen. Und ich frage mich, ob das als Handwerkszeug den Leuten mitgegeben wird, sich diese Frage zu stellen. Also wie verändert man erfolgreich?
Ja. Also es gibt, für mich gibt es einen ganz einfachen Grund, wieso es das Fachbegriff Change Management gibt. Weil Unternehmen ständig scheitern, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also daraus ist eine Need entstanden. Und wenn du dann aber siehst, wie ernst Change Management genommen werd, ja, okay, es wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und das ist eigentlich der Ironie für mich am Ganzen, weil alle Top-Executives, die sagen immer, oh ja, bei der Execution, da geht alles schief. Strategie haben wir super, nur noch die Umsetzung. Okay, wenn man etwas Neues macht, da braucht man die Leute einfach mitzunehmen auf die Reise. Aber darin willen die meisten Unternehmen dann wieder nicht investieren. Weil das ist dann wieder nicht leicht erklärbar mit Fakten, Zahlen und so weiter.
Ja, das, also das heißt, du würdest jetzt auch sagen, sage ich mal, dass der Faktor Mensch da, sage ich mal, einen großen Einfluss hat bei der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt auf den Artikel zurückgehe, geht es darum, dass, sage ich mal, 60% der Unternehmen nicht bereit sind, in Schulung, Personal und Co. zu investieren. Das heißt, da bist du absolut, sage ich mal, auf dem richtigen Dampfer. Wenn man vielleicht nochmal einen Schritt vorher überlegt, wenn man sagt, okay, wenn der Mensch der entscheidende Faktor ist und die Unternehmen wissen, wenn ich das System implementiere, habe ich diese Kosten und habe am Schluss im besten Fall dieses Ergebnis. So, würde es dann nicht auch Sinn machen zu sagen, okay, wir müssen auch die passende Person finden, die das implementieren kann? Weil vielleicht ist der Geschäftsführer, wie ihr schon gesagt habt, nicht die richtige Person, um das einzuführen. Vielleicht gibt es jemanden aus den unteren Ebenen oder aus dem C-Level oder aus irgendeiner anderen Abteilung, die Person wirklich Bock darauf hat, Menschen was beizubringen. Und vielleicht wäre es manchmal sinnvoller, diese Person im Unternehmen dann einfach ausfindig zu machen und sagen, hey, möchtest du dieses Projekt, sage ich mal, Change oder Change Management dann mit begleiten? Ich glaube nur, dass das in den wenigsten Fällen gemacht wird so.
Ich bin mal ganz ketzerisch und sage, ich glaube, die wollen das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich war mal bei einem Unternehmen, da hatte ich das Gefühl, dass eine ganze Generation von mittlerem Management sich praktisch darauf eingestellt hat, dass alle 3 Jahre neue Berater kommen mit neuen Vorschlägen, wie denn etwas jetzt zu verändern sein muss. Und ihr bestes Überleben war immer, bestimmte Keywords dieser Berater in ihre schon bestehende Präsentation einfach einzufügen und ansonsten alles so weiterzumachen wie bisher.
Also du meinst so wie KPMG, die gehen quasi zu Mercedes und sagen ihnen, das müssen wir jetzt 3 Jahre machen. Nach 3 Jahren kommt Ernst & Young, sagt, okay, alles klar, jetzt machen wir das, und nach weiteren 3 Jahren kommt dann KPMG wieder und sagt dann, okay, jetzt machen wir die gleiche Strategie, die wir vor 6 Jahren schon mal hatten, weil hat bei vor 6 Jahren nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja jetzt.
Und der Kernpunkt ist, dass das Management damit durchkommt. Es ist ja gar nicht mal so sehr das Problem des mittleren Managements, weil das optimiert sich selber ja nur auf, ich möchte ein schönes Leben haben. Ja? So, und wenn das schöne Leben ist, finde die Top 5 Buzzwords, die in deiner Präsentation auf den ersten 3 Seiten stehen müssen, damit du sozusagen voll unterstützend für dieses neue Projekt oder Programm oder was weiß ich was bist. dann machen die ja alles richtig.
Genau, Innovation, Digitalisierung, AI,
ja.
Dann hast du
ja,
schon wieder AI,
Blockchain, Metaverse. Und der Punkt ist ja, wenn es denn diesen Change wirklich geben, also wenn das Top-Management wirklich dahinter wäre, dass das passiert, dann würde es doch passieren. Ja, also ich glaube, die eigentlich ist das ja so eine Art Reflexion. Man könnte auch sagen, die stellen eigentlich nur die Frage, meinen die das ernst?
Sorry, Patrick.
Mach nur Felix.
Ich glaube, dass es auch nochmal, so wie du es gesagt hast, einen großen Unterschied gibt, zum einen mal zwischen, sage ich mal, selbstgeführten Unternehmen und fremdgeführten Unternehmen. Das heißt, sage ich mal, der fremdgeführte Geschäftsführer, der hat sein Ziel für die nächsten 3 Jahre im Ziel und dann ist er ja vielleicht wieder weg. Vielleicht ist er 5 Jahre da, vielleicht auch nur 2. Das heißt, er denkt immer nur auf sehr kurze Zeit. Wenn man sich natürlich dagegen, sage ich mal, selbstgeführte Unternehmen anguckt, sage ich mal, zu Familienunternehmen, die in Deutschland relativ noch viel verbreitet sind, die einen anderen Fokus haben, die nicht an der Börse sind, die vielleicht auch weniger, sage ich mal, jetzt aktienorientiert sind, weil sie, sage ich mal, sagen, wir wollen gar nicht am Aktienmarkt sein, ist natürlich das Interesse viel, viel größer, weil natürlich die eigene Reputation und natürlich das eigene Interesse viel, viel größer ist daran, etwas zu verändern, weil man steht ja damit mit seinem Namen vielleicht auch oder vielleicht auch mit allem dahinter. Ich meine, Patrick, du kommst jetzt aus sehr großen Unternehmen. Wir haben, sage ich mal, vielleicht diese Thematiken nur im Ansatz. Wir haben, sage ich mal, eher so den KMU-Bereich, wo, sage ich mal, wir haben die kleinen Unternehmen, die wollen was. Bei denen scheitert es dann eher am finanziellen teilweise oder halt, welche Software ist das Richtige, weil es in diesem Zwischenbereich ganz wenig gibt, was da, sage ich mal, denen hilft, wo auch für deren Zwecke, sage ich mal, angepasst ist. Und im Mittelstandsbereich dann haben wir wieder die Thematik, dass wir die Selbstgeführten und die Fremdgeführten haben, wobei die selbstinhabergeführten Unternehmen natürlich deutlich motivierter sind und auch deutlich mehr dahinterher sind, da natürlich einen Change herbeizurufen.
Ja, Pascal, wenn du jetzt ketzerisch unterwegs bist, und das, was du sagst, Felix, das kann ich auch nur bestätigen von meine unterschiedlichen Erfahrungen. Es gibt so einen Spruch auf Englisch: Nobody got fired to hire for hiring IBM. Und das sagt für mich eigentlich im Grunde genommen genau das aus. Aus welchem Grund stellt ein Geschäftsführung so ein Berater ein? Nicht, weil sie etwas ändern möchte, sondern einfach Verantwortung abzuschieben. Falls etwas schief geht, ja, die haben mir gut beraten, die haben mir gesagt XYZ. Also das war nicht meine Schuld.
Ja, ich hab den besten Berater für diese Aufgabe angestellt. Wie könnte ich nur wissen,
ja,
dass...
Ich habe sogar einen RFP gemacht. Ich habe 3 Unternehmen verglichen, die waren aus diesem und diesem Grund den besten. Deswegen habe ich diese ausgewählt, etc., etc., etc. Und ja, wenn eine Geschäftsführung etwas ändern will, dann passiert das auch. Man kann jetzt über den Politik meinen, was man möchte, und zu der Herr Trump. Aber schau mal, was in dieser kurzen Zeit alles am Bewegen ist. Also ich in meinen 45 Jahren habe noch niemals einen Politiker gesehen, der innerhalb von so einer kurzen Zeit so viel Wirbel am Machen ist, einfach um Sachen zu ändern. Also ist das eine Möglichkeit. Und das zeigt für mich dann auch auf, was für einen Unwillen es vorher gab, oder vielleicht ist das alles nicht so beim Publik gemacht worden. Aber das zeigt für mich auch, wenn es einen Willen gibt, um die Sachen zu ändern, klar, ja, dann geht das.
Jetzt sprichst du aber was Gutes an, Patrick. Du sagst jetzt, sage ich mal, dass viele Berater einstellen, damit sie sich, sage ich mal, da so ein bisschen drauf verlassen können. So, jetzt haben wir natürlich in der Welt, sage ich mal, 8 Milliarden Menschen. Und jetzt sage ich halt mal so, 95% interessiert es nicht. was sie entscheiden, weil sie sich fremd bestimmen lassen. So, und die 1% oder die 5%, sage ich mal, würde man vielleicht sogar, sag ich mal, wie jetzt der Pascal sagt, ketzerisch sagen, 99% lassen sich fremd bestimmen. Und maximal, wenn überhaupt, 1% entscheiden selbst. Da gehört ein Trump, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos und wie sie alle heißen mit dazu, weil die ziehen ihr Ding durch. Egal, wer kommt, die haben ihre klare Vorstellung und gehen voran. So. Und ich glaube, dass es, wenn es das, wenn wir das hinbekommen, dass hier ein Change, sage ich mal, generell in den Führungsebenen bei unseren 2000 Mittelständlern, sage ich mal, ankommen würde, ich glaube, dass dann sich deutlich mehr drehen würde. Aber dafür müssten sich die Personen halt erstmal mit sich selber beschäftigen. Und das ist halt meistens das Problem, was viele nicht wollen. Weil man müsste ja aktiv arbeiten. Da sind wir in unserer Wohlstandsgesellschaft halt teilweise auch einfach, ja, zu faul. So, es geht uns zu gut, ja, auf gut Deutsch.
Also, das wäre vielleicht ein schöner Elefant im Raum. Für mich, Europa hat das Problem von Fat Cat Syndrome. Also, es gibt keinen Hunger mehr, wir sind schon erfolgreich genug. Alles ist gut, oh, ich muss mich ändern. Nein, zu viel Aufwand.
Ja.
Und das ist etwas, ich meine, vergleiche das mit China, mit Amerika. Da gibt es einen gewissen Hunger für Erfolg. Und da sind die Motivationen auch ganz anders, um etwas zu bewegen. Innovation findet, das finde ich eine der besten Beispiele, wenn es um Innovation geht. In Amerika, China, da sind die mit AI unterwegs. Und was hat der EU voortgebracht? So eine neue plastiekflasche mit einem Deckel, die nicht weggehen kann.
Wir sind gut unterwegs. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich, also das ist natürlich sehr polemisch und die eigentlich spannende Sache ist doch, dass die EU sich mit AI beschäftigt hat, bevor ChatGPT überhaupt rauskam. Also der AI Act, die Auseinandersetzung mit AI, hat ja schon viel früher stattgefunden. Und natürlich kannst du in jeder Regierung unsinnige Regulierungen finden. Ich bin nicht sicher, ob wir uns es da ein bisschen einfach machen, wenn man sagt, die EU ist das Fat Cat, weil wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Rüstung anschaust, auf einmal passiert ja schon sehr viel in sehr kurzer Zeit, wenn der Druck groß genug ist. Die Frage ist ja dann eher, also du kannst immer argumentieren, too little, too late, ja? Wie bitte?
Wann ist der Druck groß genug?
Ja, also ich finde, dass Schwarz-Weiß an der Stelle nicht hilft. Weil du kannst immer argumentieren, es ist too little, too late. Und du kannst immer sagen, es ist zu viel Hektik, es entsteht keine Konsistenz aus der Geschichte. Also, und die Frage ist ja, wo ist der Sweet Spot? Also wo ist die Motivation, hoch genug Innovation zu machen, so wie du es beschreibst, Patrick, in Forschung und Entwicklung und in neue Sachen zu gehen, ob das aus diesem Hunger heraus ist oder aus der Notwendigkeit heraus, weiß ich nicht. Also zum Beispiel beschäftige mich gerade ein bisschen intensiver mit Duolingo, als aus dem Konzept, dem Gamification-Konzept von Duolingo. Und der Gründer hat gesagt, als es um Demokratisierung des Lernens geht, und das ist ja auch so eine Form von Change, da war ihr Hauptargument, Sprachen haben einen direkten Impact in den meisten Ländern auf dein Gehalt. Wenn du sozusagen ein Waiter, eine Bedienung bist und Englisch kannst, dann bist du eine Bedienung in einem Hotel. Ansonsten bist du eine Bedienung in der Bar. Und sobald du die Bedienung in dem Hotel bist, verdienst du mehr Geld. Deswegen ist der Need for Change ist nicht der Hunger nach Innovation, sondern der ökonomische Impact deiner Entscheidung.
Also genau dieses Thema, Pascal, und nicht so sehr die Themen, die du jetzt ansprichst, sondern einfach Das Gesamte, was du gerade gesagt hast, das ist für mich genau der Kern, wieso etwas sich ändert und die Adoption innerhalb von einem Unternehmen funktioniert oder nicht. Weil es ist letztendlich, was ist der Treiber, um eine Änderung durchzuführen? Und gibt es genügend Hunger auf irgendeinen Art in die Reihe von den Leuten, um das überhaupt mitzumachen?
Okay, anderes Beispiel.
Daar fang dann an, oder daar fang dann genau diese Diskussion an, die du jetzt gerade angereizt hast, von, machen wir jetzt künstlich den Druck, oder sollte das intrinsisch sein, oder was ist jetzt so der Sweet Spot? Solche Diskussionen habe ich immer wieder gesehen. Es gibt kein Links, es gibt kein Rechts, es gibt auch nicht der Mitte. Meine Erfahrung war da immer wieder, es ist abhängig von, wie die meisten Leute in Entscheidungspositionen gerade über das Thema denken.
Ich bin ganz anderer Meinung.
Super. Ja.
Und zwar. Ich hab's
dann auch noch mal.
Ja, gleich, Felix, du bist der Experte und musst dich jetzt mal ein bisschen zurückhalten.
Alles gut.
Also, mein Gegenbeispiel ist ChatGPT. Ja, wir sagen, deutsche Unternehmen sind total langsam und wollen sich überhaupt nicht ändern. Und schau mal, wie viel Hektik die gerade verbreiten, um zu klären, wie sie die Mitarbeiter, die alle gerade Change machen, weil sie ChatGPT einsetzen, um ihre Arbeit zu verbessern, um das zu verhindern oder zu regulieren oder sowas. Also den Change gibt's ja. Sobald der Nutzwert groß genug ist, und die Frage, die ich mir stelle, ist nicht einfach die Implementierung von diesen ganzen Softwares und ganzen Konzepten und so weiter, ist einfach dieser inkrementelle Mehrwert viel zu gering gewesen. Ist es nicht einfach nur irgendjemand hat wieder was verkaufen wollen und es war halt einfach nicht hoch genug, der Mehrwert. Und wenn der hoch genug ist, dann ist der Wille zum Change total da.
Also es gibt aus meiner Sicht, sage ich mal, genau zwei Themen, warum oder wann ein Change passiert. So. Zum einen mal muss grundsätzlich ein Wille da sein oder eine intrinsische Motivation, so damit man etwas ändern möchte. Wie du sagst, beim ChatGPT, da ist der Wille da. Leute möchten, dass die Arbeit einfacher wird. Sie möchten weniger E-Mails schreiben. Sie möchten diese ganzen Standardsachen, die sie jeden Tag 100-mal wiederholen, nicht mehr machen. So, das heißt, da ist ein Wille da, das zu ändern. Oder auf der anderen Seite, du hast eine Not und diese Not ist so groß, dass du etwas ändern musst. So, das heißt, der Druck von extern oder von der Gesellschaft, sage ich mal, ist so groß, dass du dich einfach verändern musst. So, und es gibt halt den langsamen Prozess, wenn du selber, sage ich mal, Stück für Stück, sage ich mal, merkst, okay, du musst was ändern und dich dann damit beschäftigst, beispielsweise ChatGPT und Co., das hat angefangen, 22 so wirklich erst in Deutschland Fuß zu fassen, 21 gab es so die ersten Leute, die damit gespielt haben, dann gibt es ja den AI-Report, wo dann im Prinzip letztes Jahr, wann war der letzte? 24 war noch der Score bei in Deutschland nutzen insgesamt, glaube ich, 38% oder sowas. Ungefähr, sage ich mal, ChatGPT regelmäßig. So. Und wenn man dann jetzt auf die neuen Zahlen guckt, dann ist zu sehen, dass im Prinzip schon 60-70% ChatGPT regelmäßig nutzen, um quasi ihre Arbeitsumgebung zu erleichtern. Und ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast, Pascal, dass die Frage ist, es gibt so viele Möglichkeiten von Software zu implementieren, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir überhaupt implementieren sollen. Viele Unternehmen wissen ja gar nicht, was sie brauchen und was sie überhaupt implementieren sollen. Sie implementieren halt alle 3 Jahre was Neues, weil es halt irgendjemand sagt, wir brauchen das, wir brauchen das. Wenn man sich, glaube ich, da mal mit beschäftigt und gerade so das Thema AI zum Beispiel nimmt, wo man im Prinzip mit kleinsten Thematiken schon eine Riesenwirkung erzeugen kann, ist es, glaube ich, einfach der Punkt, dass auch die Software, die es gibt, teilweise sich da einfach auch viel schneller weiterentwickeln muss in dem Bereich.
Je mehr wir sprechen, desto mehr bin ich begeistert von der Adaptionsfähigkeit der deutschen arbeitenden Gesellschaft. Weil, wenn man sich das Internet im Vergleich oder die erste Form von Digitalisierung im Sinne von Online und sowas Ende der 90er Jahre anschaut, ist das ja extrem schnell, was gerade passiert in dem Bereich AI. Und die Hypothese wäre, die Veränderung ist da, wenn der Sprung groß genug ist. Also wenn dieser Grenznutzen oder also ich hatte gestern Abend ein Gespräch, da ging es um persönliche Kommunikation mit ChatGPT. Also auch so du musst deiner Mutter irgendwie zum Geburtstag gratulieren oder der Schwiegermutter irgendwie was. Und all diese Kommunikation über ChatGPT zu lösen. Und ich glaube nicht, und da widerspreche ich nämlich, ich glaube nicht, dass der Schmerz groß genug war, das automatisieren zu wollen, weil es gab schon Automatisierungstools vorher. Der Wechsel war, dass die Einstiegshürde niedrig genug und der Effekt groß genug war, um das mal auszuprobieren für alle anderen möglichen Use Cases.
Ich glaube, ich würde sagen, dass die Softwarelandschaft einfach sehr komplex ist. So, das heißt, das, was du jetzt sagst mit Automatisierungen, klar, Automatisierung gibt es ja schon seit es Internet gibt es Automatisierungen, aber die wenigsten Leute kennen sich damit aus oder beschäftigen sich damit. Auch AI oder Machine Learning, wie wir heutzutage nutzen, gibt es ja schon seit 20 Jahren im Prinzip. Nur in anderer Form. Aber es wird halt jetzt so strukturiert, dass es im Prinzip gut Deutsch für jeden Idioten nutzbar wird. Das heißt, du brauchst keine Programmierkenntnisse mehr, du brauchst keine Fähigkeiten mehr, wie du irgendwas machen kannst. Solange du fähig bist, etwas zu sagen, kannst du es quasi erschaffen. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor immer war, dass man halt immer, Beispiel SAP, externes Dienstleister gebraucht hat, die einem diese ganze Software eingerichtet hat. So. Und dass das halt dann aufgrund der Komplexität auch einfach nicht so genutzt wurde, weil es einfach ein extrem langer Prozess war. Und jetzt mit dem Thema AI geht halt alles viel, viel schneller und viel, viel einfacher. So, also da würde ich dir schon zustimmen, dass dieser Gap, oder diese Vereinfachung des Nutzens natürlich auf jeden Fall da ist.
Noch extremer formuliert, wahrscheinlich ist einfach 80% der Software Crap. Also das macht überhaupt keinen Sinn, Unterschied, ob ich es einführe oder nicht.
Ja,
Und
wahrscheinlich.
dann ist doch total nachvollziehbar, dass die Mitarbeiter sagen, ja, dann schul mich halt für das jetzt noch. Aber es ist egal. Und die Frage, die man ja dann eigentlich stellen muss, ist es nicht das Problem ist es das Problem der Schulung oder der Mitarbeiter oder ist es das Problem, dass das Tool einfach nicht diesen Mehrwert bringt, dass die Leute von alleine draufspringen, weil sie den Nutzen sehen?
Also ich habe vielleicht gerade ein Beispiel aus dem Bereich Marketing. Wir haben gerade eine Firma, wo es darum geht, eine Software zu implementieren, die den Arbeitsalltag erleichtern soll. So, das heißt, es geht da um das Thema Management von Social Media Kanälen, Kampagnen, PR, alles, was quasi die Kommunikation des Unternehmens nach außen angeht, aber auch nach innen. So, das heißt, es geht darum, die Personen im Unternehmen quasi Zugänge zu verschaffen, damit sie kontrollieren können, was gemacht wird. Die Agentur muss unten natürlich alles reinpacken und dann muss es kontrolliert werden und dann muss es aber quasi approved werden und dann geht's raus. So, und wenn man jetzt für so eine Software zum einen mal sehr viel Geld zahlt, zum anderen mal dann sich erhofft natürlich, hey, da gibt's gewisse Automatismen und dann die Frage kommt so, ja, und wie hilft mir das dann, meinen Kunden nachzufassen? Als Beispiel, man lädt einen Text hoch für eine Pressemitteilung und der Kunde muss den bestätigen. So, und der Software, so wie du sagst, Crap, der Softwarehersteller sagt, ja, da können Sie eine Automation einstellen und dann geht es raus. Und du sagst, ja, okay, gut, aber dann kann ich ihn auch einfach anrufen. Ja, stimmt, haben Sie auch wieder recht. Also, das heißt, meiner Meinung nach, der ganze Sinn hinter der Einführung eines Tools ist es, die Arbeit zu erleichtern. So,
Absolut.
wenn ich trotzdem noch bei einem Software-Tool, was eine All-in-One-Lösung ist und eigentlich so Automatismen, wo es viel darum geht, wann muss was abgeschickt werden, wann muss was abgestimmt werden und ich dann immer noch manuell nachfassen muss, bei jedem Kunden, dass er das macht und dass er da drauf guckt und dass er das macht, dann wird es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Weil
der Nutzen nicht groß genug ist. Ich habe ein anderes Beispiel. Es gibt eine Software im Marketingbereich, die heißt Tag Management, also sozusagen so diese, so eine Art CMS für Marketing-Tags, ja. Als ich angefangen habe mit Online-Marketing, musste man für jedes Tracking-Pixel ein IT-Ticket schreiben. In den nächsten 6 Monaten wurde dieser einzeilige JavaScript-Code eventuell in die komplexe Development-Roadmap aufgenommen. Und wenn du Glück hattest, wurde nach 6 Monaten dieses eine Stück Pixel implementiert für eine Testkampagne und nach 2 Wochen wolltest du es nicht mehr haben. Was glaubst du, wie schnell Tag-Management-Systeme implementiert wurden, weil diese Unabhängigkeit dann von diesen IT-Tickets entstanden ist? Gleiches Beispiel Social Media. Wie schnell haben Unternehmen Social Media Fanpages erstellt, weil sie Unabhängigkeit auf einmal von IT hatten, die vorher, wo es vorher kompliziert war, eine Website zu machen? Also wenn dieser Gap oder wie auch immer man das nennt, dieser Mehrwert groß genug ist, bewegen die alles.
Also der Bedarf, im Prinzip sagst du ja im Prinzip, die Not ist so groß, dass man handeln muss, sozusagen.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich keine Not, sondern es war einfach nur entweder Kernmotivation von Faulheit oder von wie mache ich mein eigenes Leben leichter. Aber dadurch jetzt diesen Bottleneck zu verhindern, das hat nicht bei allen Organisationen, aber bei denen, die das häufig gemacht haben, also häufiger neue Kampagnen, neue Kanäle und sowas getestet haben, war das ein toller Selbstläufer.
Ja, nur das, worüber du sprichst, Pascal, das sind Innovationen, die einst so viele Jahre mal kommen. Also zum Beispiel iPhone, gut, da war auch der Sprung gigantisch. Und dann sieht man eine schnelle Adoption. Nur solche großen Sprünge gibt es halt nicht so oft. Und dann ist die Frage, okay, wenn es nur diesen kleinen Schritten gibt, weil letztendlich, das sind dann die Sachen, die sich trotzdem am Markt verkaufen lassen, was machen wir dann für diese? Wo der Nutzensprung nicht so groß ist, aber es wird trotzdem verkauft. Das heißt, es gibt irgendwie ein Bedürfnis oder ein gedachtes Bedürfnis für so etwas.
Das wäre ja genau die spannende Frage. Also ist das wirklich ein Bedarf oder hat einfach der Sales-Typ den Einkäufer zum Essen eingeladen? Vereinfacht gesagt. Also ist es wirklich der Bedarf der Fachabteilung gewesen? Und ich meine, das ist ja keine Sozialveranstaltung, wo wir jeden kleinen Softwarehersteller, der halt jetzt leider keinen großen Sprung herstellen kann, unterstützen müssen darin, dass er sein Produkt doch bitte auf den Markt bringt. Die Frage ist doch, also ist das Adoption-Problem, um jetzt zurück zum Kern von der Sendung zu kommen, ist das Adoption-Problem ein Problem, dass die Leute zu faul sind? Oder ist der Wert, der geschaffen wird in diesem Ding, einfach zu gering? Und vielleicht ist es einfach besser, weniger Software zu implementieren, wenn der Sprung zu klein ist.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also ich glaube, dass es zum Wohl, sage ich mal, der Mensch eine gewisse Faulheit mitbringt, gerade im Europäischen. Wie wir es ja auch schon hatten, Duolingo, in anderen Ländern nutzen die es ja wahrscheinlich viel, viel öfters, weil sie wissen, was für einen Nutzen sie davon haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen ein politisches Instrument, welches im Prinzip vom Thema Sales oder von den guten Sales-Leuten natürlich dann da gesteuert wird ein bisschen und sagt, hey, wer am besten verkaufen kann, kriegt quasi den Auftrag für die neue Implementierung. So.
Aber gerade das Duolingo-Beispiel passt jetzt dafür nicht, finde ich, weil in Deutschland ist dein inkrementeller Wert als Bedienung, wenn du Englisch sprechen kannst, nicht derselbe Inkrement wie in den Philippinen, Patrick. Das müsstest du, da kennst du dich sicher besser aus, aber ich glaube, dass da Der eben genau, oder es ist ein perfektes Beispiel, weil da der Sprung größer ist. Deswegen ist die Adoption höher.
Ja, also ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, Pascal, dass man sagt, je höher der Nutzen ist, desto höher ist auch der Adoptionsfaktor. So, das heißt, andersrum gesagt, je mehr Arbeit ich mir sparen kann, desto höher ist mein Interesse natürlich, dass ich da mich reinhänge und das, sage ich mal, lerne, weil ich dadurch mehr Zeit für andere Dinge habe. So, um es auf den europäischen Markt zu beziehen. Das andere Thema ist natürlich, beim jetzt auf den philippinischen Markt zum Beispiel zurückgekommen, ich habe auch mal 6 Monate dort gelebt auf den Philippinen, wenn du da natürlich kein Englisch sprichst und du bist in den Touristenzonen, die Länder leben überwiegend vom Tourismus und wenn du dann kein Englisch sprichst, dann wirst du niemals beim Four Seasons, beim Hyatt und sonst wo angestellt werden, auch wenn du vielleicht noch so toll bist und noch so gut und dann ist das quasi diese eine Fähigkeit, die quasi den Unterschied macht zwischen ich bleib hier unten oder ich lande da ganz oben, wo ich vielleicht hin möchte.
Also, dann habe ich jetzt doch eine ketzerische Frage. Also
jetzt nicht mehr. Jetzt sind genug schon gestellt worden.
Ah, okay. Ah, und ich war der Meinung, wir sind ein Elefant im Raum. wenn diese These von euch stimmt, wie kann das angewendet werden auf, ich meine, wir haben jetzt über Software geredet, aber auf andere Produkte, wie zum Beispiel Nespresso-Kapsule oder ein neues Auto.
Starbucks. Ja, klar. Also ist der Mehrwert, einen Kaffee im Styroporbecher zu haben und dafür so viel mehr Geld zu zahlen, so hoch, dass Leute sich so verhalten. Da müsste jetzt die Katharina wahrscheinlich als Behavioral Psychologist das erklären können. Ich kann dir das nicht erklären.
Ich kann dir das vielleicht erklären. Also ich komme auch so ein bisschen aus der Psychologie-Richtung. Also ich beschäftige mich sehr viel damit. Ich glaube, bei dem Thema Starbucks ist es faszinierend zu sehen, im Prinzip ist es ja nur Kaffee. So, ich kann mir zu Hause für 50 Cent einen Kaffee rauslassen. Der schmeckt genauso, wie wenn ich bei Starbucks für 5 Euro einen Kaffee kaufe. So, was aber Starbucks extrem gut macht, mal komme ich kurz auf das Thema, sage ich mal, Sales Architecture zurück, was damit einfließt, ist, sie sprechen ganz viele Sinne an. So, sie sprechen dich persönlich an. Das heißt, du wirst immer gefragt, wie heißt du? Es gibt klare Prozessketten. Du kriegst quasi eine Kundenbindung über ein, sage ich mal, Reward-Programm. Die Qualität des Kaffees ist weltweit gleich. Das heißt, egal wo du einen Kaffee trinken gehst, du wirst immer die gleiche Qualität kriegen. Und sie haben es geschafft, eine extrem starke Marke darum zu bauen. So, das heißt, das ist Thema Branding und Marketing und Sales fließt da halt sehr gut ineinander ein. Und deswegen glaube ich, dass da Starbucks auch so erfolgreich ist, weil sie diese Kombination verstanden haben zwischen Marketing und Sales und wie muss ich dieses verbinden, damit der Kunde das Ganze adaptiert oder adoptiert für sich. Das heißt, sie haben quasi eine Art Kult geschaffen, den es ihnen ermöglicht hat, nur als kleines Nebenbeispiel, als sie ihre App gelauncht haben, plötzlich mal eben 15 Milliarden einzusammeln oder XY, weil jeder diese App von ihren 100 Millionen Usern mit 5 Euro aufgeladen hat. Das heißt, Starbucks hat es geschafft, ihre Kunden zu Fans zu machen und diese Fans waren bereit, quasi dann im nächsten Schritt das Unternehmen wieder zu finanzieren, indem sie gesagt haben, ich gebe 5 Euro auf meine Karte drauf. Das heißt, sie haben es geschafft, den Kunden zu einem Fan zu machen und dann quasi ihn nicht nur zu monetarisieren, sondern ihn quasi auch für die Skalierung zu nutzen. Dementsprechend finde ich Starbucks da ein Beispiel, was da, finde ich, so ein bisschen herausragt, wie sie quasi ihre Unternehmensstruktur aufgebaut haben und wie sie das alles verknüpfen.
Und auch ein Espresso, auf das Beispiel von Patrick.
Espresso, finde ich, hat es vom Erlebnis her, also wenn man sich die Läden anguckt, natürlich mit den Sinnen auch sehr gut gemacht. Bei ihnen ging es halt ganz stark über das Thema Testimonials und persönliche Beziehung. Sie haben sich ja damals George Clooney geholt als Werbegesicht, welches halt bei eine extrem große Zielgruppe hatte und haben es geschafft, quasi aus einem Produkt, was vorher sag ich mal, keinen Standard hatte, einen Standard zu machen. Und das für alle so einfach zu nutzen war, dass sie es quasi zu Hause ganz simpel adaptieren konnten. Das heißt, sie subventionieren die Maschinen, das heißt, die Maschinen kosten so gut wie nichts und du musst aber im Nachgang ihre teuren Kapseln kaufen. Oder musstest du am Anfang. Mittlerweile gibt es auch Fremdanbieter, die es anbieten, aber am Anfang war es ja so, dass Nespresso mit den Kapseln ja eine Monopolstellung hatte.
Aber wenn wir sagen, es gibt eine Motivation, ist der inkrementelle Wert ist groß genug. Der zweite Punkt Motivation wäre, die Experience ist so outstanding, dass ich sage, das erlebe ich. Also können wir da eine Liste machen von Dingen, eventuell, weil wir jetzt zu knapp über der Zeit sind, vielleicht für das nächste Mal für die Q&A-Session, wo wir sagen, okay, was sind diese Dinge, die wirklich Veränderung erzeugen? Weil das Beispiel finde ich super, Patrick, also das Nespresso-Beispiel, weil da ist offensichtlich, oder Starbucks, da ist der reine Nutzwert ist ja vernachlässigbar. Ne?
Ist Kaffee.
Also was
Kaffee.
Genau. Was ist das, was dazu führt, dass die Leute bereitwillig in ihrem Share of Wallet auf einmal einen signifikanten Teil frei machen, um einen Coffee to go zu kaufen? Oder was gibt es noch für andere Beispiele, wo die Adoption, und das wäre, glaube ich, die spannende Frage für das nächste Mal, was löst die Adoption aus?
Naja, also, das ist vielleicht etwas für dich, Felix, um nachzudenken, um darüber nachzudenken. Das gab vor 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren, diesen Spinner.
Also, Spinner.
Ja, genau. Explodiert wie verrückt. Also daar is die Adoption sehr gut gelungen.
Aber nicht langfristig eigentlich, wenn du aus Adoption sagen würdest. Also es war mal ein Must-Have-Ding, was man sozusagen als Gadget haben musste, aber wie viele Leute kennst du heute noch, die den verwenden?
Ja, aber auch da, ich meine, auch da gibt es dann noch einen interessanten Unterschied. Weil man hat die langfristige Adoption bei einem Nespresso und dann hat man diese kurzfristige Adoption bei diesem Spinner.
Absolut. Spannend.
Sehr spannend. Ich glaube, dieses kurzfristige, das ist, sage ich mal, eine Trenderscheinung. So, das heißt, das ist ausgelöst durch, manchmal reichen da schon 2, 3 Videos von irgendwelchen Celebrities, die irgendwelche kleinen Gadgets haben und dann wollen das alle Leute haben, weil sie einfach noch nie gesehen haben und was einfach cool ist. Das heißt, es ist neu, es ist innovativ. Und es hat ein Celebrity, sage ich mal, der es einfach dann halt publiziert. So.
Also die ich glaube, es ist einfacher, es rückwärts zu erklären, was da passiert ist. Die spannende Frage wäre ja, was muss man vorwärts gesehen machen, um so etwas bei seinem Produkt auszulösen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch 2 Stunden drüber sprechen, um dieses Thema zu erörtern. Da schweben mir natürlich schon so ein paar Sachen im
Kopf vor. Das Gute ist, wir haben 2 Wochen Zeit, oder du hast vor allem 2 Wochen Zeit, um darüber nachzudenken. weil ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Es war wie immer eine spannende Runde und sehr emotional auch, die Adoption offensichtlich. Ich freue mich total auf unsere Q&A-Session. Wir werden Fragen sammeln, auch von unseren Zuhörern und dir zukommen lassen, Felix, und in 2 Wochen.
Perfekt.
Hören und sehen wir uns wieder in dieser trauten Runde zum Thema Adoption und was können Unternehmen im Blick nach vorne richtig machen, damit die Adoption wie beim Fidget Spinner durch die Decke geht.
Genau.
Möchtest du noch einen Schlusssatz sagen, Felix?
Ne, ich glaube, wir haben das schon ganz gut gesagt. Sag ich mal, ich glaube, ich freue mich jetzt auf die nächsten 2 Wochen mit den Aufgaben und freue mich natürlich auch über Fragen, die kommen vom Publikum. Und ja, wünsche dementsprechend allen eine wunderschöne Woche.
Patrick, ein Abschlusswort?
Ja, herzlichen Dank. Schön mal, um ein bisschen Emotionen im Gespräch eingeführt zu haben. Sehr undeutsch.
Das sind meine ausländischen Wurzeln. Ich bin ja auch letztendlich ein wandelnder Migrationshintergrund.
Oh lala.
Der ist nicht.
Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.